Willkommen zu The Capital Call, ein Podcast der Kanzlei WIPOC rund um das Thema Fonds. Ich bin Dana Ritter.
Und ich bin Nico Fischer. In diesem Podcast diskutieren wir aktuelle Themen aus der VC- und PE-Branche, vom Fundraising bis zum Exit.
Wir sprechen mit Brancheninsidern, analysieren Trends und suchen nach Insights für Investoren und Fondsmanager.
Ein Hinweis vorab. In dieser Folge wird unter anderem ein von Evolutik aufgelegter Fonds erwähnt. Dabei handelt es sich um ein Spezial-AIF, der sich ausschließlich an professionelle und semi-professionelle Anleger im Sinne des KAGB richtet. Dieser Podcast dient ausschließlich zu Unterhaltungszwecken und ist keine Marketingkommunikation. Die hier präsentierten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Und damit wollen wir auch direkt einsteigen. Wir schauen heute auf ein Thema, das in den USA schon lange Zeit etabliert ist, in Europa und insbesondere im Dachraum aber noch vergleichsweise unbekannt. Und zwar Search Funds. Wir wollen uns einmal anschauen, was sich konkret hinter diesem Konzept versteckt. Außerdem wollen wir einen Blick darauf werfen, warum gerade Search Funds einen großen Beitrag zur Lösung der steigenden Nachfolgeproblematik im Dachraum liefern können. Dafür haben wir heute wieder einen Gast bei uns, Olli Steinke. Olli, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Gerne, danke Nico. Olli Steinke, mein Name. Ich bin 41 Jahre alt, Unternehmer aus Köln. Ich habe ursprünglich mal was mit Finanzen gemacht, habe in Finanzmathe promoviert und war bei verschiedenen Banken und Investmentfirmen. Und habe dann aber in 2010 mit drei Freunden gemeinsam die ErgoBack GmbH gegründet, die den ersten ergonomischen Schulrucksack für Grundschüler auf den Markt gebracht hat. Und aus der ErgoBack GmbH wurde später dann die heutige Fondsgruppe, bei der wir 5 Marken im Portfolio haben, Affenzahn, ErgoBack, Setch, Ever und Pingpong. Die Zuhörer, die vielleicht Kinder im Alter zwischen 1 und 12 haben, werden uns vielleicht kennen. Und ja, die heutige Fondsgruppe ist in Fremdmanagement geführt. Wir waren gebootstrapped über die Jahre. Dann haben meine Mitgründer diversifizieren wollen. Also ist immer noch zu 100% in Gründerhand. Und habe dann in 2019 sowohl das X-Deck gegründet, wo wir Startups begleiten. Haben mittlerweile 90 Startups begleiten dürfen. Haben dann Accelerator, der quasi equity-free ist für die Gründerinnen und Gründer. Von den 90 Startups leben noch 89%, was eine gute Quote ist. Und habe dann auch in 2019 die Evolutik gegründet, ursprünglich als mein Family Office, weil wir sind mit der Fondorf-Gruppe öfters mal umgezogen. Dann habe ich irgendwann ein Büro gekauft, dann ein Büro gebaut, dann eine Logistikhalle gebaut, dann noch eine gebaut. Dann lief irgendwann das Immobilienthema ein bisschen besser noch als die Schultaschen. Und so agieren wir heute mit der Evolutik eigentlich auf der Investmentseite in zwei Bereichen. Zum einen im Immobilienbereich. Wir sind des Weiteren recht aktiv bei den Mittelstandsbeteiligungen, unter anderem da bei den Search Funds.
Vielen Dank, Olli. Schön, dass du heute da bist. Wir haben es gerade schon gehört, ihr seid mit Evolutik unter anderem im Bereich Search Funds tätig. Generell seid ihr auch sehr engagiert in der deutschen Search Fund Community. Kannst du vielleicht für diejenigen, die bisher noch wenig Berührungspunkte hatten mit dem Thema, mal ganz kurz beschreiben, was sogenannte Search Funds eigentlich sind?
Ja, gerne. Also mir hilft immer Search Fund mit U, wie der Begriff kommt von Funding the Search. Das Konzept wurde in den 80ern mal von einem Harvard-Professor entwickelt. So ein bisschen salopp gesprochen mit der Idee, no money, no experience, no big idea, but you can still become an entrepreneur. Und ein Search Fund ist ein Investment-Vehikel, das von einer oder zwei sogenannten Searchern geraced wird, wo sie meistens einen mittleren sechsstelligen Betrag in Schritt 1 von verschiedenen Investoren einsammeln. Was wird mit diesem Geld getan? Da wird quasi für 2 Jahre ein Gehalt zahlen die Searcher sich aus und es wird vielleicht mal ein Praktikant eingestellt und ein kleines Büro gemietet, mit dem Ziel, in diesen 2 Jahren eine Firma zu suchen, zu kaufen und auch dann weiterzuführen. Und die sogenannten Searcher werden dann geschäftsführende Gesellschafter dieser Firma mit Nachfolgethematik.
Sehr spannend. Woher kommt das Konzept jetzt? Also wo liegt hier der geografische Ursprung?
Ursprünglich in den USA, da gibt es das Konzept seit den 80ern, also da ist es schon relativ etabliert. Ich habe letztens eine Statistik gelesen, dass fast 20% der Harvard-MBA-Studenten mittlerweile einen Search Fund machen oder auch dieses ETA-Konzept, Entrepreneurship Through Acquisition, weil es quasi dir einen vierten Weg nach dem MBA bietet. Ne? Die 3 klassischen Wege waren eigentlich die eigene Startup-Gründung oder bei einem Startup mit einsteigen. Der zweite Weg war quasi eine Corporate Career und der dritte Weg war oft irgendwie Consulting, Banking, PE. Und damit wird quasi ein vierter unternehmerischer Weg frei, den ich sehr spannend finde, weil er meiner Meinung nach geringere Risiken aufweist als eine eigene Startup-Gründung. Da es halt schon bestehende Umsätze gibt, es gibt bestehende Kunden, es gibt bestehende Mitarbeiter. Man muss nicht erst nach 2 Jahren Product-Market-Fit suchen und mühsam die ersten Kunden einsammeln. Es gibt normalerweise schon eine gewisse Base, von der man dann die Firma weiterentwickeln kann.
Ja, danke für den Überblick. Und du hast ja jetzt eben schon kurz umschrieben, was Search Funds sind. Gibt es hier auch noch verschiedene Ausprägungen bzw. Spielarten? Also Stichwort Unterschied traditionelles Modell, selbstfinanziertes Modell zum Beispiel?
Ja, das sind eigentlich die beiden großen Hauptspielarten. Ne? Bei dem Self-Funded Search, wie es heißt, wird quasi am Anfang kein Geld eingesammelt und da sind die sogenannten Searcher quasi selbstfinanziert, suchen auf eigene Kosten, auf eigene Gefahr, auf eigene Rechnung eine Firma, die sie übernehmen wollen und sprechen quasi dann erst die Investoren an. Und beim sogenannten traditionellen Modell gibt es klassischerweise verschiedene Schritte. Ne? Also die Searcher, immer jetzt mal generisch, einer oder zwei Searcher oder SearcherInnen, dazu entscheiden, den Search Fund zu raisen, sammeln sie meistens von 10 bis 18 Personen Kapital ein. Das dauert normalerweise, dieses Raising des Kapitals dauert dann normalerweise so 3 bis 6 Monate. Und dann gibt es diese zweijährige Phase, wo sie einfach ganz viele verschiedene Opportunitäten suchen und sourcen und evaluieren. Und im Schnitt sehen wir bisher, dass nach etwa 21 Monaten, also relativ spät im Prozess, dann erst die finale Akquisition stattfindet.
Wir haben ja eben schon das Stichwort MBA gehört. Welche Qualifikation bringt so ein Searcher denn jetzt üblicherweise mit? Also auf welche Qualifikationen achten hier Investoren besonders?
Also meistens haben die Searcher schon mindestens 4, meistens eher 7 bis 10 Jahre Berufserfahrung, sind smarte, motivierte Personen, die auch bereit sind, quasi ihre Prime Career Years, ne, also du hast diese 2 Jahre Suchphase und dann dauert es oft irgendwie nochmal 7, 8, 9 Jahre bis zu einem potenziellen Exit in diesen unternehmerischen Weg zu stecken. Sehr starkes unternehmerisches Mindset und Anspruch ist da gefragt und oft haben diejenigen ein Profil und ein Background aus dem Banking, aus dem Consulting oder aus dem PE und wollen dann aber quasi noch unternehmerischer arbeiten. Das ist eigentlich so der Case, den wir am öftesten sehen.
Ja, super spannend. Und die Investorensuche hast du auch schon angesprochen. Wer sind denn so die typischen Investoren, die man findet, die so einen Search Fund unterstützen und mit welchen Tickets sind die drin?
Also die bisherige Landschaft sind relativ viele vermögendere Privatpersonen und Family Offices, oft dann Privatpersonen, die das quasi beruflich mit einer Null mehr im EBITDA hinten dran machen, also Private Equity Partner, die so ihr privates Kapital anlegen, Leute aus dem Investment Banking oder aus dem Consulting. Es entwickelt sich aber immer mehr auch ein bisschen institutionellerer Markt, also dass jetzt auch quasi professionellere Asset Manager entstehen mit dedicated Teams, die dann in diese attraktive Asset-Klasse investieren.
Wie sieht dann so die Kapitalbeschaffung für den Search Fund in der Praxis aus? Also welche Kapitalrunden werden hier je nach Phase unterschieden?
Also das erste Kapital wird quasi eingesammelt zu Beginn der Search, also um die Search-Phase zu finanzieren. Das sind dann, ist dann abhängig, ist es 1 oder 2 Searcher, meistens ein mittlerer 6-stelliger Betrag, irgendwas zwischen 300 und 600.000, 700.000 Euro. Das wird verwendet, um quasi 2 Jahre Lebenshaltungskosten zu finanzieren der Searcher und das wird dann auf 10 bis 18 sogenannte Units verteilt. Also machen wir mal das Beispiel, ein Solo-Searcher sammelt beispielsweise 400.000 Euro ein von 10 Investoren, dann wäre der Preis einer Unit 40.000 Euro. Wenn man da der Investor ist, dann gibt es quasi 3 potenzielle Outcomes. Wenn dann ungefähr diese 21 Monate vorbeigehen und das ganz tolle Target gefunden wurde und man das Target toll findet und auch nach wie vor den Searcher, dann hat man quasi wie eine Call-Option und wenn man 10% der Suche finanziert hat, kann man dann auch 10% der Firma kaufen. Variante B, man findet entweder den Searcher oder das Target nicht so gut, dann kann man sagen, nee, ich bin nicht dabei, bekommt 1,5 Mal sein Geld zurück. Man bekommt diesen sogenannten Step-Up von 1,5 Mal auch, wenn man sein Geld convertet, also dann in die Anteile, auch dann wird das Search-Kapital mal 1,5 genommen und angerechnet. Und das dritte Outcome ist, was auch relativ häufig ist, bei ungefähr 30% der Searcher, dass quasi nichts gefunden wird oder eher gesagt, dass die Searcher schon eine Firma finden, aber nicht genug Investoren überzeugen können, dann auch da das größere Ticket zu investieren, dann ist quasi das Geld verloren. Was ich aber spannend finde und was ein bisschen anders zum klassischen Startup-Investment ist, dass das richtige Double-Down und das große Ticket, also dann später beim Investieren in die Company, das klassische EK-Ticket ist meistens so irgendwas zwischen 300.000, 400.000 Euro bis zu mal etwas über 1 Million pro Unit. Ne? Also manchmal hat auch jemand nur 1/2 Unit oder 2 Units. Deswegen sind das so ungefähr die groben Richtwerte je Unit. Und dass man den wesentlich größeren Betrag erst investiert nach fast 1/3 Jahren, wo man halt auch schon eine gute Beziehung aufbauen konnte zu den Searchern, die auch schon besser die Stärken und Schwächen einschätzen konnte und ja, sich einfach besser kennenlernt und dadurch weniger People Risk meiner Meinung nach hat, als wenn man klassisch 3x1/2 Stunde Pitch-Termin und dann in einem kompetitiven Prozess innerhalb von einer Woche eine Finanzierung unterschreiben muss.
Du hast es ja gerade schon gesagt, es kommt auch mal vor, dass gar kein Target gefunden wird. Wie werden die Investoren denn jetzt intensiviert, in dieser doch risikoreichen Suchphase zu investieren, etwa mit Blick auf eine Präferenz bei der Eigenkapitalverteilung?
Also das ist ja das Gute, in Anführungsstrichen, beim Traditional-Modell. Da ist quasi vorne schon für alle klar, wenn etwas gefunden wird, dann darf ich auch dabei sein. Also man hat als Investor auch die Sicherheit, dass bei den tollen Deals, wo jeder dabei sein möchte, man auch dann pro rata dabei sein darf. Wenn jemand aus dem Investorenkreis nicht pro rata mitmacht, dürfen zuerst die anderen Investoren dann pro rata ihren Anteil steigern. Und desto besser der Deal, desto mehr wollen quasi mitmachen. Und dann gibt es auch teilweise eine Oversubscription. Und das Search-Kapital wird mal 1,5 gerechnet. Ne? Also in dem Beispiel, wir haben 40.000 Euro in die Suchphase investiert und dann wird ein Target gefunden, wo das EK-Ticket die Unit 1/2 Million ist. Dann werden aus der 40.000 mal 1,5 60.000 und es werden quasi nur noch 440.000 Euro eingezahlt, weil es halt diesen Step-Up im Search Capital gibt. Also es ist eigentlich einmal für Access, was man bezahlt quasi und was das incentiviert, vorne dabei zu sein und B, diese mal 1,5, auch wenn man mal sagt, okay, ich bin jetzt mal nicht dabei, dadurch, dass da viel auch einfach privates Geld investiert wird, kann das auch mal einfach mal sein, dass jemand gerade nicht die Liquidität hat und dann einfach sagt, okay, ich finde eigentlich den Deal gut, aber ich kann jetzt mal irgendwie die nächsten Monate, habe ich irgendwie eine Immobilie stattdessen gekauft oder was auch immer, passiert das halt immer wieder, dass auch mal ja, so 10-20% vom Cap-Table nicht dabei sind.
Ja, verstanden, sehr interessant. Und genauso wie es Incentivierungsmethoden oder Mechanismen gibt für die Investoren, gibt es ja auch auf der Searcher-Seite. Könntest du da einmal auf das Vesting eingehen, was da so typischerweise eingebaut ist?
Ja, also die Searcher können auf bis zu 25% der Anteile kommen, wenn es ein Searcher ist. Wenn es zwei sind, können sie auf bis zu 30% der Anteile kommen, also jeder 15%. Und das ist relativ standardisiert. Das ist auch das Gute in diesem Traditional-Modell. Man muss nicht immer jedes Mal von vorne alle Variablen neu verhandeln. Also die Vergütung während der Suchphase ist europaweit etwa 90.000 Euro. Die Vergütung als Geschäftsführer, Geschäftsführerin ist etwa 150.000, 160.000 Euro. Das weitere Upside kommt dann quasi über die Equity Participation. Und machen wir mal das Beispiel, dass wir ein Duo haben. Also bis zu 30% des EKs können Sie bekommen. Die Investoren erhalten immer vorab eine Hurdle Rate von 8% per anno. Dann werden die Searcher-Anteile werden quasi wirtschaftlich in 3 Drittel unterteilt. Das erste Drittel erhalten sie dafür, dass sie eine Firma finden, kaufen und closen. Dafür erhalten sie das erste Drittel, also in dem Beispiel bei einem Duo jeder 5%, gemeinsam 10%. Das zweite Drittel geht über ein 4-jähriges Vesting mit einem typischerweise 1-jährigen Cliff und dann einem linearen monatlichen Vesting. Und das letzte Drittel geht über so einen sogenannten Performance Carry, ist abhängig vom IRR der Investoren. Der fängt bei 20% IRR an. Also wenn die Investoren 21% IRR erzielen, bekommen die Searcher 1/15 vom letzten Drittel. Bei 25% IRR bekommen sie 5/15 vom letzten Drittel. Bei 35% bekommen sie 100% vom letzten Drittel, also 15/15. So dass man auch da eine, meiner Meinung nach, sehr gutes Interest Alignment Konstrukt geschaffen hat, weil man möchte als Investor eigentlich, dass die Searcher mit möglichst vielen Anteilen nach Hause gehen, also beim Exit-Zeitpunkt haben, weil das ja bedeutet, dass man als Investor mit 35% IRR sein Kapital investiert hat.
Vielen Dank, Olli. Wir haben ja gerade schon was zu den Investoren und auch zu den Searchern gehört. Welche Kriterien haben sich im Markt denn jetzt für besonders geeignete Targets herausgebildet? Und inwiefern steht man mit diesen Targets jetzt vielleicht auch in Konkurrenz zu anderen Käufern?
Also typischerweise haben die Targets ein EBITDA zwischen 1 und 4 Millionen Euro EBITDA. Ich sage immer so ein bisschen salopp, zu teuer für den Banker, Consultant, die quasi sich einfach mal so eine Firma kaufen möchte, aber auch zu klein für die meisten Private Equity Fonds. Also man ist da normalerweise in einer recht spannende Nische, dann sind es immer profitable Firmen, die meistens auch um die 20% EBITDA-Marge oder besser haben, die in den letzten Jahren ein stabiles Wachstum hingelegt haben, die keine große Kundenkonzentration in der Regel haben und die auch normalerweise in eher boring Businesses in Anführungsstrichen sind, also wo es jetzt nicht super High-Tech oder super advanced chemische Kenntnisse für nötig sind, sondern die auch ein eher generalistischer Manager oder Managerin, wie es ja meistens der Fall ist, bei jemandem mit einem Consulting, PE oder Banking Background auch gut weiterführen kann.
Also es klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Nische, aber auch einem relativ spezifischen Anforderungsprofil an die Targets. Und jetzt haben wir ja die Situation, wenn wir einmal auf die operative Ebene schauen. Auf der einen Seite ist es ja so, dass die Searcher halt eben nur dieses begrenzte Budget haben und auch nur begrenzt viel Zeit für ihre Suchphase. Und auf der anderen Seite ist eben der Markt für die Targets, wie du sie beschrieben hast, ja ziemlich undurchsichtig oder auch fragmentiert, dass da einiges an Aufwand zu betreiben ist, um solche Unternehmen zu finden. Und mich würde jetzt interessieren, wie kann man es da als Searcher schaffen, trotzdem eine größere Anzahl von potenziellen Zielunternehmen zu finden und die dann auch gründlich zu screenen, weil man da ja durchaus unter Druck steht.
Also ein Teil des Kapitals ist halt auch für verschiedene Datenbanken ausgegeben. Wir machen das ja mittlerweile europaweit. Da merkt man schon, dass beispielsweise in Spanien und Italien die Datenlage in öffentlich verfügbaren Registern auch wesentlich besser ist als in Deutschland. Aber im Schnitt kontaktiert ein Searcher 3000 Firmen, erhält ungefähr 1000 Antworten, hat ungefähr 125 Erstmeetings, 25 Zweitmeetings, gibt 5 LOIs ab, macht 2 bis 3 DDs und kauft dann eine Firma. Aber die Schwierigkeit für die Searcher ist sicherlich, dass wenn sie dann auch irgendwie schon nach anderthalb, wenn die Zeituhr schon anderthalb, ein, dreiviertel Jahre verstrichen hat, dass die dann auch so ein bisschen einen relativ hohen Abschlussdruck bekommen.
Okay, also ein bisschen wie beim Speed-Dating. Wie schaffen es denn jetzt junge Searcher, erfahrene Mittelständler davon zu überzeugen, gerade ihnen die Unternehmensnachfolge anzuvertrauen? Ich kann mir vorstellen, dass das Thema Nachfolge bei dem ein oder anderen Eigentümer ja am Ende vielleicht auch ein emotionales Thema ist.
Ja, es ist oft so ein bisschen salopp, der Sohn oder die Tochter, den der oder die Unternehmerin nicht hatte, der da gefunden wird. Wir haben ja aufgrund der demografischen Welle, in der wir da gerade sind, etwa 50% der Firmeninhaber in Europa sind über 50 Jahre alt, haben wir oft, oder die Kinder können, sollen, wollen, dürfen es nicht weitermachen, haben wir halt oft die Situation, dass es Unternehmensinhaber gibt, die die Nachfolge nicht geklärt haben. Und die Searcher experimentieren da auch relativ viel mit, okay, schicke ich erst einen handgeschriebenen Brief, dann eine Follow-up-E-Mail, dann einen Call oder mache ich es in einer anderen Reihenfolge, strukturiere ich das so, dass der Brief vielleicht am Freitag ankommt, weil in der Firmengröße nimmt vielleicht der Firmeninhaber die Post am Wochenende noch mit nach Hause und liest die samstags am Frühstückstisch. Also da wird dann viel mit experimentiert und das ist auch wirklich einfach eine Fleißarbeit, dann in der quasi 50 bis 80 Outreaches pro Woche zu versenden, da dann hinterher zu bleiben, dann schicken sie irgendwie einen Brief raus und 2 Wochen später steht der Searcher gerade im Rewe und ist dann Einkauf am Machen und dann ruft natürlich dieser Herr Müller an, der den Brief bekommen hat. Hallo Herr Müller, ich wollte schon immer Ihre Firma kaufen. Und da muss man das natürlich auch alles vor Augen haben und in dem Moment den besagten Herrn Müller überzeugen. Ungefähr 80% der Deals passieren außerhalb von Prozessen. Also oft wird auch durch dann die Kontaktaufnahme erst ein bisschen der Gedanke nochmal formt, ach, wie sieht eigentlich meine eigene Nachfolge aus? Und der schreibt ja ganz nett oder die, dann setze ich mich mal mit der Person zusammen. Dann haben wir oft ein bisschen so ein Misstrauensvotum, wenn dann der 65-jährige besagte Herr Müller den 30-jährigen Hörscher Schmidt vor sich sitzen hat, dann sagt er erstmal, woher hast du denn die paar Millionen, die ich gerne für meine Firma hätte und wo es dann quasi gilt, das Konzept erstmal bekannter zu machen, dass hinter jedem Searcher 10 bis 20 erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer stehen, die sowohl die Kapitalexpertise dabei bringen, aber auch noch wichtiger ein Begleiter sind und auch sowohl als Boardmitglied als auch als Investor einfach den First-Time-CEO auch sehr gerne unterstützen. Also es ist ein sehr kollaborativer Ansatz. Alle wissen, dass es ein First-Time CEO ist und das Board macht es quasi gemeinsam mit den Investoren auch zu ihrer Aufgabe, den Searcher da zu einem guten CEO zu entwickeln und zu enablen und bei den verschiedenen Fragestellungen zu helfen. Auch oft werden so die guten Cap-Tables aufgebaut, ne, dass man ganz verschiedene Skills quasi an Bord hat. Ne, nicht nur Finanzierungs-Know-how oder nur Transaktions-Know-how, sondern auch jemand, der vielleicht schon mal operativ eine Company geführt hat. Man braucht natürlich auch Finanzierungs-Know-how, vielleicht jemand aus dem PE-Umfeld, der schon mehrere Transaktionen gemacht hat, jemand, der relativ schnell Firmen einschätzen kann und so weiter. Und so entsteht da eigentlich in einem kollaborativen Prozess auch, ne, wie gesagt, die gucken sich ja sehr viele Firmen an. Es ist selten die erste Firma, die der Searcher sich anguckt, die er dann nachher auch kauft. Und auch da merken wir eigentlich, dass besonders im ersten Jahr eine sehr steile Lernkurve auch bei den Searchern stattfindet. In der Evaluierung packe ich diese Firma quasi links oder rechts auf den Haufen. Ist das ein verfolgenswertes Target oder auch vielleicht etwas, was auf den ersten Blick gut aussieht, aber wo dann doch einige Schwächen vielleicht lauern und man deswegen vielleicht auch weitersuchen muss. Und das ist auch oft eine kleine Schwierigkeit, dass die Searcher sich ein bisschen zu sehr in eine Company verlieben. Dann kommt es auch oft vor, dadurch, dass es halt nicht in einem strukturierten Prozess war, dass der Eigentümer dann noch sagt, ach, ich habe es mir doch nochmal anders überlegt, ich werde eigentlich doch noch 10 Jahre weitermachen. Also deswegen müssen die Searcher da auch schauen, dass sie nicht nur ein Eisen im Feuer haben, sondern da auch ja, relativ lange sich verschiedene Firmen angucken, bis man dann halt quasi sehr konkret auf ein Target ja, sich committen kann.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es da auf jeden Fall heikle Situationen gibt, wo du viel Zeit investierst in die DD von einem Target, in das Kennenlernen und dann am Ende kommt es auch nicht zum Abschluss. Also auf jeden Fall einige Best Practices zu beachten da. Super spannend, danke für den Einblick. Und wenn wir jetzt mal unterstellen, Target ist gefunden, übernommen worden, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz so ein bisschen die Best Practices, Herangehensweisen auch dann sozusagen für den Wechsel von der Searcher in die Operator-Phase darlegen, weil genauso wie der junge Searcher ja den Eigentümer überzeugen muss, das Unternehmen in die eigenen Hände zu legen, muss der neugeborene Operator sich ja dann auch beweisen als CEO erstmal.
Ja, es gibt eigentlich immer dann nochmal die Signing- und Closing-Phase, also das Ende der Transaktion, auch das alles irgendwie fertig zu machen. Das können die meisten Searcher relativ gut aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung, dass sie schon mehrere Transaktionen gemacht haben. Dann aber dieses First-Time-CEO, die ersten 100 Tage im Job. Und da hilft dann auch ja einfach ein erfahrenes Board, das es halt schon mehrfach gemacht hat. Da hilft auch oft, dass der Verkäufer, die Verkäuferin noch irgendwie für eine Übergangsphase meistens zwischen 1 und 2 Jahren an Bord bleibt, teilweise auch nochmal in die Firma reinvestiert oder ein Teil des Kaufpreises über einen Earnout strukturiert wird, sodass auch der Verkäufer quasi ein Interesse hat, dass die Firma weiterhin gut läuft. Dieses Interesse haben die Verkäufer immer, weil es einfach auch ihr unternehmerisches Baby ist, die ja quasi dann in neue Hände geben. Wenn man dann aber noch auch das wirtschaftlich so ausgestaltet, dass irgendwie der Kaufpreis sich nochmal verbessern kann für den Verkäufer, wenn die nächsten Jahre dann besonders gut laufen, dann hat man da auch nochmal weiteres Interest Alignment sichergestellt, weil es kommt auch schon manchmal gerade so ab 12 Monaten oder länger dann zu manchmal so leichteren Konflikten, weil dann auch der Searcher irgendwann sagt, ach, das und das, was wir da gemacht haben, das war vielleicht doof, ich würde das ja ganz anders machen. Da fühlt sich manchmal auch derjenige, der halt 30 Jahre da sein Ding gemacht hat und das für eine ziemlich gute Entscheidung gehalten hat, auch manchmal so ein bisschen auf den Schlips getreten. Deswegen ist dieser Handover meistens auch nicht 5 Jahre, sondern meistens so diese 1 bis 2 Jahre.
Hinterstellen wir mal, dieser Handover ist jetzt gelungen und das Unternehmen wurde ein paar Jahre lang auch erfolgreich weiterentwickelt. Was wäre denn hier so die typische Exit-Strategie bei Search Funds? Und du hast es ja eben schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht nochmal zusammenfassend, was ist hier so die klassische Renditeerwartung?
Also vielleicht die typischen Exit-Strategien, da gibt es hier natürlich auch die attraktive Möglichkeit, dadurch, dass das Cashflow-Yielding Companies sind, die werden meistens mit weniger als 50% EK gekauft, weil halt auch selten da viel Leverage auf der Bilanz ist. Das heißt, man kann teilweise eine Bank dazu nehmen, dann gibt es manchmal nach oder meistens nach 2, 3, 4 Jahren eine Refinanzierung. So wird dann auch manchmal, wenn dann die ersten Investoren sagen, ach, ist da für die und die Rendite, wäre ich aber auch happy zu verkaufen, sodass so quasi die Searcher dann auch noch zu mehr Anteilen pro Rata kommen können. Es kann passieren, dass man die Firma in eine EBITDA-Region entwickelt, wo sie dann auch für typische PE-Käufer interessant werden oder aber auch für Strategen. Aber es passiert auch immer wieder, dass Searcher quasi diese Firma dann peu à peu von den Investoren abkaufen und so wirklich ihr eigenes Lebenswerk daraus machen, was dann auch länger als die beim PE üblichen 5 bis 7 Jahre überdauern kann. Natürlich eine Renditeerwartung, hattest du gesagt, in den USA hat die erste Klasse seit 40 Jahren etwa 35% Rendite, sehr stable. Auch die europäischen, also etwa 2/3 der europäischen Search Fonds sind erst in den letzten 3-4 Jahren entstanden. In den ersten Jahren haben die Firmen meistens einen kleinen EBITDA-Dip sogar, weil man erstmal noch das Management professionalisiert, verschiedene CapEx-Maßnahmen durchführt. Bei den Firmen, die aber älter als 5 Jahre sind, also die mit einem Search-Fonds erworben wurden in Europa, sind da auch meistens die Renditen in der Region von 30% oder besser. Also eine sehr, sehr attraktive Asset-Klasse. Es ist natürlich immer noch eine relative Nische. Wir haben in der Dachregion unseren Aufzeichnungen zufolge etwa 20 neue Search-Fonds in 24 gesehen. Das Thema wird gerade populärer. In der Presse kommt es immer wieder. Wir haben, wie eben schon gesagt, 50% der Firmeninhaber sind über 50, in Deutschland etwa 1/3 über 60. Also wir haben ja eine demografische Welle, die da auf uns zurollt. Je nach Statistik, die man da liest, haben wir mehr als 100.000 Nachfolgefälle pro Jahr. Davon ungefähr 1/3 ungelöst. Da sind natürlich auch ganz viele Firmen bei, die dann aus dem Raster rausfallen, weil die zu klein, zu groß, zu schlecht sind. Aber ich glaube, dass da schon noch Potenzial für wesentlich mehr Searcher gibt. Das ist auch das Shortcoming meiner Meinung nach. Man merkt, dass jetzt ein bisschen mehr Kapital auch in die erste Klasse fließt. Aber das Shortcoming ist quasi angehende Searcher davon zu überzeugen. Deswegen auch mich mit hier der Podcast. Wir gehen an verschiedene Unis, um das Konzept bekannter zu machen. Bisher ist die erste in Barcelona die Business School, die fast 40% aller Searcher in Europa hervorgebracht hat, weil die halt ein tolles Elective haben. Der Jan Simon, der ist da quasi der Search-Fund-Guru. Er hat auch ein tolles Buch zu dem Thema geschrieben, was ich jedem Searcher empfehlen würde, wo er quasi das Manual schreibt, ne? Das How-To-Book, wie halte ich mich denn als Searcher, wie strukturiere ich meinen Search-Fund, wie suche ich nach Companies, wie close ich die Transaktion, wie mache ich die ersten 100 Tage im Unternehmen und so weiter. Und deswegen glaube ich, dass die Renditen auch langfristig weiterhin attraktiv sind, aus 2 Gründen. A, es ist ein bisschen Talent-Arbitrage. Ich kriege die Top-Leute, die irgendwie 5-7 Jahre einen super Track, also super Karriere schon hatten, die dann an den Top-Business-Schools von diesem Konzept lernen. Normalerweise kriege ich die relativ selten in einer 5 Millionen Umsatz, 1-Million-Euro-Firma. So, mit diesem Konzept können die aber selber Unternehmer werden, signifikanten Teil erwerben. Auch die werden, auch das ist bewusst, dass es diese 10 bis 18 Investoren meistens gibt, damit der Searcher oder die Searcher, die geschäftsführende Gesellschafter werden, den größten Stake haben. Das ist vielleicht auch ein Shortcoming der Search Fund Asset Klasse, weil man als Investor verglichen mit dem Standard Private Equity Fonds nicht die Mehrheit erwirbt, sondern eine Minderheit hat. Die Investoren sind immer in der Gruppe, in der Mehrheit. Wir Investoren sehen uns immer wieder. Also wir haben sehr viele Deals gemeinsam, aber trotzdem ist es bewusst so gewollt, dass die Searcher da auch in ihre Unternehmerrolle reinwachsen und deswegen auch den größten Anteil am Unternehmen haben sollen.
Mit Blick auf die demografische Welle, die du gerade schon erwähnt hast, und das riesengroße Potenzial für Searcher in Deutschland, warum glaubst du, ist das Modell im Vergleich mit anderen Industrienationen hier noch eher unterrepräsentiert, vor allem mit Blick auf den deutschen Mittelstand? Und wie hoch schätzt du die Awareness außerhalb der Search Fund Community ein?
Also die Awareness ist, glaube ich, immer noch sehr gering. Wenn ich irgendwie so privat im Umfeld mal frage oder mich jemand fragt, Oliver, was macht denn ihr da? Und dann sage ich, Search Funds, 9 von 10 kennen das nicht. So in der VC- und PE-Bubble, da ist es gerade, glaube ich, schon, dass relativ en vogue gerade wird. Aber wie gesagt, 20 Search Funds im letzten Jahr, das ist sehr, sehr überschaubar. Zum Vergleich, Spanien hat etwa 30 Search Funds pro Jahr, ist aber von der Volkswirtschaft, ist die Dachregion etwa 3,5 Mal größer. Deswegen glaube ich eigentlich schon, dass auch Deutschland einen Raum hätte für etwa 100 Searcher pro Jahr oder Search Funds pro Jahr, um einfach diesem Nachfolgeproblem, in das wir da reinlaufen oder eigentlich schon drin sind, um dem beizuwohnen. Und viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die für sich diese Nachfolgethematik lösen möchten und müssen, finden das auch viel sympathischer, an eine konkrete Person zu verkaufen. Ne? Wir haben eine Akquisition in Wuppertal gemacht mit dem Urs Weingart als Searcher. Da hatte der Verkäufer auch ein 1,5-mal höheres EBITDA-Multiple als Angebot von einem Private-Equity-Fonds auf dem Tisch. Aber er hat halt gesagt, okay, Urs, bei dir weiß ich, du übernimmst meine Firma. Das hat dann irgendwie auch ein People-Game. wo man einfach ja auch das Lebenswerk eines Unternehmers weiterführt. Der Unternehmer möchte berechtigterweise einen guten Preis bekommen. Aber Preis ist auch nicht die einzige Determinante. Und die Personen, diese Firmen sind ja selten in München am Marienplatz oder in Köln am Dom oder in Berlin mit neben dem Brandenburger Tor, sondern doch eher in dörflicheren Regionen. Und da sind die Unternehmerinnen und Unternehmer auch irgendwie im Sozialleben eingebettet. Die sind da im Tennisverein, die gehen da sonntags ihre Brötchen holen. Und die haben eine emotionale Verbindung zu ihrem Team. Und für die ist es auch sehr wichtig, dass auch nach ihrem Ausscheiden in der Firma die Leute gut behandelt werden weiterhin. Und da ist es natürlich ein von Unternehmer an Unternehmer verkaufen etwas anderes, als wenn ich an einen klassischen Private Equity Fonds verkaufe, der einfach andere Spielregeln.
Du hast ja gerade schon Spanien als Beispiel genannt. Da wird das Thema ja in den einschlägigen Business Schools gelehrt und promoted. Wo stehen wir hier derzeit in Deutschland und wie glaubst du, wird sich das Ganze noch entwickeln?
Ja, also wir machen beispielsweise, der Daniel bei mir aus dem Team, da haben wir jetzt angefangen, an der WU verschiedene Kurse zu machen. Also wir gehen jetzt mehr und mehr an den üblichen Business Schools und Co. auf verschiedene Veranstaltungen, wo wir quasi das Konzept bekannter machen, um quasi mehr Leute von diesem Weg ins Unternehmertum zu begeistern. Man muss aber auch sagen, die klassische MBA-Struktur in Deutschland ist meiner Meinung nach auch nicht ganz so förderlich dafür, weil wir haben entweder die MBA-Studenten, die ungefähr 23 sind gefühlt, also die direkt nach dem Bachelor machen und wahrscheinlich zu wenig Berufserfahrung haben, also dass ich auch jetzt sagen würde, okay, da möchte ich sehr viel Geld investieren, oder aber die schon eher Ende 30 sind und das im Rahmen eines Executive MBAs machen, schon im starken Career Corporate Track sind, die oftmals dann auch schon irgendwie Kinder, Familie, Haus haben und irgendwo das Gehalt auch schon so viel höher als die 90.000 Euro ist, dass sie seltener den Schritt dann wieder zurückwagen. Das ist natürlich auch mit ungefähr einem Drittel, die nichts finden, das ist ja auch schon ein Career Risk, was ein Searcher da auf sich nimmt. Und auch man weiß dann auch nicht, wenn ich dann, keine Ahnung, als deutscher Searcher in Deutschland suche, weiß ich ja nicht, verschlägt es mich nachher nach Rosenheim, nach Wuppertal, nach Potsdam oder keine Ahnung wohin. Wenn ich dann schon ein Haus gekauft habe, wird es wahrscheinlich mit der örtlichen Mobilität schon schwieriger.
Ja, also wie bei den meisten Formen von Unternehmertum immer eine gute Portion Mut auch erforderlich als Searcher.
Auf jeden Fall. Ja. Das ist eine sehr mutige Entscheidung, aber ich sage auch so, ich habe mit meiner Schultaschengründung Glück gehabt. Aber als Finanzmathematiker muss ich auch sagen, der Erwartungswert, wenn ich ein eigenes Startup gründe, etwa 80% der Startups scheitern. Mhm. Nochmal ungefähr 10% der Startups frisst die Liquidationspräferenz der Investoren das komplette Kapital auf. Das heißt, da sehen die Gründer quasi keinerlei Exit-Proceeds. Nochmal ungefähr 5% der Gründer, nach den Zahlen, die ich gehört habe, erhalten unter 3 Millionen Euro. Und nur 5% der Gründerinnen und Gründer beim Exit in Deutschland erhalten etwas über 3 Millionen Euro. Und das ist ja wirklich dann life-changing Geld, ne, wo man irgendwie diesen Betrag, wenn man den in MSCI World investiert oder irgendwie in ein diversifiziertes Portfolio da irgendwie seine 7, 8, 9% drauf bekommt, dann muss man auf keinen Fall mehr für die Miete arbeiten oder, ne, also dann hat man wirklich finanzielle Unabhängigkeit erreicht. Und das schaffen ungefähr, also der Durchschnitts-Payout die Searcher sind 3,7, 3,8 Millionen US-Dollar. Und das schaffen halt beim Search-Fonds fast jeder Zweite. Es ist relativ schwierig, eine Firma zu finden und zu kaufen. Wenn man dann aber eine Firma gefunden hat, gehen unter 10% pleite in den nächsten 5 Jahren. Das ist ja was ganz anderes wie in der Startup-Welt, wo um die 80% etwa scheitern werden. Und ich sage immer, so eine unternehmerische Reise, die dauert dann doch immer um die 10 Jahre. Und da verändern sich meistens auch Lebenssituationen. Ja, wenn ich nochmal 25 wäre, würde ich, glaube ich, eher einen Search Fund als die eigene Gründung machen.
Ja, sehr spannend. Und ist es bei dir einfach nur wegen der statistischen Wahrscheinlichkeit auch, dass du jetzt als Searcher starten würdest oder wegen der Reise auch, weil sich die einfach auch anders gestaltet?
Also ich finde die Reise super spannend, auch die Erfahrung. Ich habe auch irgendwie im Beirat, auf Family Office-Ebene im Beirat bei der Fund-Off-Gruppe, was mir auch total geholfen hat in der Weiterentwicklung und Professionalisierung von mir selbst. Ne, das hat man natürlich im Search-Fund-Umfeld auch. Man hat halt diese 10, 15 Investoren, die alle wollen, dass du als CEO schaffst. Mhm. Das ist natürlich toll, also diese Begleiter an der Seite zu haben. Und für mich persönlich ist so eigentlich Enabling Entrepreneurship mein Herzensthema. Ich habe Glück gehabt, dass damals, wir haben bei der Gründung jeder 60.000 Euro gebraucht. Ich hatte nur 30.000 Euro. Da haben meine Eltern in einer Minute gesagt, Olli, ist cool, dass du es machst. Wir leihen dir die Kohle, wird schon schief gehen. Und wenn es schief geht, ist auch nicht schlimm, haben wir dich genauso lieb. Und unsere Rente ist auch sicher. Das ist ja einfach eine Geburtslotterie, die ich da erfahren habe. Und deswegen ist für mich auch ein Herzensthema, einfach jetzt die nächste Generation an Unternehmerinnen und Unternehmern zu enablen. Und das machen wir mit dem X-Day quasi für Startup-Gründungen. Die sind bold und die wissen aber auch, dass da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es scheitern wird. Und das machen wir mit der Evolutik quasi für Nachfolgeunternehmerinnen und Nachfolgeunternehmer, haben das jetzt über 30 Mal europaweit gemacht. Und das ist einfach total toll, mit diesen motivierten, engagierten Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Das macht einfach Laune. Ne? Wir in Deutschland, ich finde, wir meckern viel zu oft und jammern und was alles doof läuft. Und das sind einfach Leute, die Lösungen suchen und die machen und die ihren Weg finden wollen. Und das, finde ich, macht große Freude, die im Alltag einfach mit denen Zeit verbringen zu dürfen.
Ja, was würdest du denn jetzt potenziellen Searchern raten? Also was sind hier vielleicht die größten Fallstricke und Probleme, die so existieren?
Ich glaube eigentlich, dass das Umfeld sich gerade sehr gut entwickelt. Also Kapital kommt auf jeden Fall wesentlich mehr in den Markt. Ich glaube, wenn man heutzutage ein guter Searcher ist mit einem guten PPM, mit einem guten Profil, wird man sein Cap-Table gewaste bekommen. So, wie bekommt man es hin, irgendwie die abgebenden Unternehmer, also die Verkäufer zu überzeugen, gerade an einen zu verkaufen, ne? Gerade wenn man irgendwie Anfang 30 ist und dann halt dann auch dieser Vorbehalt erstmal da ist, weil die meisten Verkäuferinnen und Verkäufer halt noch nicht das Konzept kennen, woher hat denn der 30-Jährige die Kohle, meine Firma zu kaufen? Da unterstützen wir als Investoren aber eigentlich oft, ne? Dass wir dann auch quasi einen Begleitbrief schreiben, guck mal, das sind die unternehmerischen Tätigkeiten, die wir machen und wir unterstützen den und wir unterstützen auf der unternehmerischen Reise soweit sowohl in der persönlichen Weiterentwicklung, aber als auch auf der monetären Seite. Und dann ist es halt schon hart, dieser unternehmerische Rollercoaster, und den unterschätzen, glaube ich, dann doch die meisten, das Daily Doing, ne? Und dann schon irgendwo im Gewerbegebiet zu hocken, tagtäglich, der Kunde springt ab, der Key-Mitarbeiter geht, irgendwie die Firma wird gehackt und das ERP-System liegt lahm und all diese Themen, die dann halt auch ja, den Alltag als Unternehmer dann doch schwerer machen, als er vielleicht manchmal auf LinkedIn dargestellt wird.
Vielen Dank, lieber Olli. Ihr habt bei Evolutik jetzt einen Fonds aufgelegt, der sich auf Investments beispielsweise in traditionelle Search-Fonds spezialisiert und damit sein Risiko, anders als das jetzt bei einem Direktinvestment in einen bestimmten Search-Fonds ist, über mehrere Search-Fonds streut. Was war denn bei euch jetzt die Überlegung dahinter und wie verbreitet ist der Ansatz bisher in Europa?
Also wir sind damit einer der ersten institutionellen Anleger in der Dachregion. Ich habe bisher quasi nur privates Geld da investiert, über 30 Mal, und habe mittlerweile dann quasi mehr Opportunitäten, als ich privat Liquidität habe. Und dann haben wir quasi gesagt, okay, wir raisen jetzt einen Fonds, wo wir jetzt auch das First Closing hatten, den wir ja mit euch aufsetzen durften, und wo dann befreundete Unternehmerinnen und Unternehmer gesagt haben, okay, ich finde die Asset-Klasse spannend, ich finde es gut, dass der Olli mindestens 15% vom Fonds macht, ich finde gut, dass die aus dem Team, die das tagtäglich betreuen, auch irgendwie das Skin in the Game haben, und das ist mir persönlich immer unternehmerisch wichtig, kein Businessplan wird auf die letzte Nachkommastelle ausgehen, aber ich möchte Situationen schaffen, wo es, wenn es besser läuft als geplant, läuft es für alle besser als geplant, und wenn es schlechter läuft als geplant, läuft es für alle schlechter als geplant. Und deswegen ist mir einfach ein signifikantes GP-Commitment da auch wichtig, um einfach zu zeigen, okay, ich stehe dahinter, habe jetzt aber nicht so viel Liquidität, dass ich die ganze Pipeline, die wir uns aufgebaut haben, alleine machen kann.
Ja, super spannend, und ich sehe schon, dass ihr wirklich auf vielen Ebenen hier arbeitet, um das Konzept weiter voranzutreiben. Das ist richtig schön zu hören. Und ich wollte noch einmal auf ein Thema zurückkommen, das wir eben schon mal angekratzt haben. Und zwar drängt sich ja so ein bisschen der Vergleich auf bei Search Funds zu einer PE-Transaktion. Und ich wollte dich fragen, was du eigentlich als den ganz entscheidenden Unterschied festmachen würdest zwischen PE und einem Search Fund. Also du hattest eben schon erwähnt, dass natürlich beim Search Fund die Person des Searchers ganz zentral im Mittelpunkt steht und beim PE-Fund ja sozusagen eher dieses Investmenthaus auftritt und dadurch auch mit einem größeren Maß an Anonymität, Professionalität. Ist das für dich der maßgebliche Unterschied, oder würdest du sagen, nee, ganz wesentlich geht es eigentlich an dieser Stelle hier auseinander? Das ist der größte Unterscheidungsfaktor.
Ich denke, das ist der Faktor. Da muss man jetzt, aus welcher Perspektive betrachtet man das? Ich glaube, als verkaufender Unternehmer ist, glaube ich, der große Unterschied, ich kann den Typen kennenlernen, der nachher meine Firma weiterführt. So, das ist ja ein bisschen fast wie ein Management Buyout oder Management Buy-In, wo man auch dann vielleicht als Unternehmer an die zweite Führungsebene oder die angestellten Geschäftsführer, dass die dann zu Unternehmern werden, an die verkauft. Die haben halt meistens das Problem, dass sie nicht das eigene Kapital haben und auch nicht die Investoren im Rücken, um dem Unternehmer, der dann ja doch auch einen guten und fairen Marktpreis erhalten möchte, die das dann einfach nicht zahlen können, woher auch,
ja.
Wenn sie davor in Anführungsstrichen nur angestellter Manager waren. Deswegen ist das, glaube ich, für den abgebenden Unternehmer sehr interessant, einfach da die People-Relationship aufzubauen und irgendwie wissen, okay, das ist jetzt wirklich die Person X, der Searcher X oder das Duo, die hier mein Lebenswerk weiterführen werden, die hier hinziehen werden, die 5 Tage die Woche hier in meiner Firma sein werden und mein Lebenswerk hier weiterführen. Ich glaube, das ist die größte Motivation und der größte Unterschied für den abgebenden Unternehmer, Unternehmerin. Aus einer Professionalitätsbrille ist es nicht wie im PI, dass der incoming GF das schon irgendwie 3-mal woanders gemacht hat. Also das muss man sich auch bewusst sein, dass halt bewusst auch man sagt, okay, da ist jemand hochmotiviert, top ausgebildet, relevante Berufserfahrung, aber halt auch noch nicht 15 Jahre diese Erfahrung. Das ist nicht jemand, der Ende 40 ist und das schon mal 3-mal 5 Jahre woanders gemacht hat. Das ist natürlich auch da ein Ticken mutiger, ja. Vor allen Dingen von den Investoren, die in den Search Fund investieren. Dafür ist es aber historisch zumindest, wir können ja immer nur auf die historischen Zahlen schauen, eine wesentlich attraktivere finanzielle Rendite.
Ja, vielen Dank, lieber Olli, für diesen sehr spannenden Einblick. Wir sind uns sicher, dass wir in Zukunft noch viel über das Thema Search Funds in Deutschland hören werden. Danke, dass du heute dabei warst.
Vielen Dank, Dana. Vielen Dank, Nico. Hat Spaß gemacht.
Danke, Olli.
Ciao.
Ciao.